Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für die Menschen in Syrien hat das Osterwochenende keine Atempause im Bürgerkrieg gebracht. Berichtet wird von vielen Toten und heftigen Gefechten, vor allem im Nordwesten des Landes. Hunderte sollen aus der zwischen Rebellen und regimetreuen Truppen umkämpften Stadt Aleppo geflohen sein. Dort war am Freitag auch der langjährige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster in einen Schusswechsel geraten und schwer verletzt worden. Seit heute ist er zurück in Deutschland.
Menschen fliehen vor den Luftangriffen syrischer Regierungstruppen. Aufnahmen aus dem Internet, gefilmt und ins Netz gestellt von Aktivisten. Die Bilder sollen gestern aufgenommen worden sein, in Aleppo. Hier wurde Jörg Armbruster, langjähriger ARD-Korrespondent, angeschossen. Armbruster berichtet seit den 90er Jahren regelmäßig aus dem Nahen Osten, war unter anderem Reporter während des Krieges im Irak und während des Sturzes von Hosni Mubarak in Ägypten.
Ich bekomme gerade von meinen Kollegen signalisiert, dass Mubarak offensichtlich zurückgetreten ist.
Seit Anfang vergangener Woche war er in Nordsyrien, um eine ARD-Reportage über die Freie Syrische Armee zu drehen. Dabei wurde sein Fahrzeug beschossen, Armbruster wurde von einer Kugel am Arm getroffen und schwer verletzt.
Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind alle sehr erleichtert. Er wird jetzt hier im Krankenhaus weiter versorgt. Er war ja mit seinem Team in Aleppo im fahrenden Auto unter Beschuss genommen worden. Ganz gezielt wurde dann sofort dort ins Krankenhaus gebracht. Und ich muss schon sagen, auch die Ärzte in Aleppo haben wirklich einen super Job gemacht.
Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen gilt Syrien als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Die syrische Regierung gestattet zwar die Einreise, jedoch können sich Reporter nicht frei bewegen. Eine andere Möglichkeit ist, mit Hilfe der Gegenseite der syrischen Rebellen ins Land zu kommen. Eine unabhängige Berichterstattung ist in Syrien nach wie vor extrem schwierig.
Im Koreakonflikt verschärft jetzt auch der Süden den Ton. Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye wies die Streitkräfte an, auf militärische Provokationen des kommunistischen Nordens entschlossen zu reagieren, ohne Rücksicht auf politische Abwägungen. Pyongyang hatte Südkorea und den USA in den vergangenen Tagen mehrfach mit Angriffen gedroht. Die US-Luftwaffe entsandte daraufhin Kampfjets für Manöver in die Region.
Sie gehen in Stellung und schießen scharf. Nordkoreanische Soldaten feuern auf ihre Feindbilder. Die Zielscheiben stehen für die verhassten USA und Südkorea. Pyongyangs Staatsfernsehen verbreitet die Propagandabilder. Der junge Diktator Kim Jong-un inszeniert sich als Feldherr. Vor allem Südkorea fühlt sich bedroht, nachdem das Regime in Pyongyang den Jahrzehnte geltenden Waffenstillstand aufgekündigt und erklärt hatte, man befinde sich im Kriegszustand. Präsidentin Park mahnt das Militär zu erhöhter Wachsamkeit. Ich nehme Nordkoreas jüngste Drohung sehr ernst. In dieser Krise spielt unsere Armee eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Souveränität Südkoreas. Wir müssen internen politischen Streit beilegen, um der externen Bedrohung zu begegnen. Auch die USA verfolgen die Provokationen Pyongyangs mit Sorge. Die Krise in Korea bleibt ein brisantes Dauerthema in Washington. Ich möchte betonen, dass wir trotz der harschen Worte aus Pyongyang keinerlei Änderungen bei Nordkoreas Militär sehen, also keine Mobilmachung oder größere Truppenbewegungen. Das Weiße Haus demonstriert heute Gelassenheit. Friede, Freude, Eierlaufen beim Osterfest mit der Präsidentenfamilie. Kein Wort zu Nordkorea. Barack Obama will den Diktator nicht aufwerten.
Die Washington Post berichtet heute, US-Experten hätten Hinweise darauf, dass iranische Wissenschaftler Nordkorea beim Bau einer Uranbombe geholfen hätten. Eine Kooperation zwischen Pyongyang und Teheran wäre aus amerikanischer Sicht ein Albtraum.
Eine umfangreiche Chronologie des immer weiter eskalierenden Korea-Konfliktes finden Sie im Internet auf tagesschau.de. In Myanmar sind heute zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert private Tageszeitungen erschienen. Die Menschen in dem jahrzehntelang abgeschotteten Land konnten an den Kiosken zwischen vier neuen Blättern wählen. Während der Militärherrschaft im früheren Birma hatte der Staat ein Monopol auf Zeitungen. Die Medienlandschaft galt als eine der am meisten unterdrückten weltweit.
Die Druckerpresse läuft auf Hochtouren. Die ersten privat verlegten Tageszeitungen in Myanmar seit 50 Jahren. Während der Militärdiktatur wurde die freie Presse systematisch unterdrückt. Nur die Staatspropaganda durfte täglich erscheinen. Kin Maung Lai ist 81 Jahre alt. Er hat bereits vor der Militärdiktatur als Reporter gearbeitet. Heute darf er seine eigene Zeitung herausbringen. Unabhängige Medien berichten der Öffentlichkeit, was sie wissen will. Darum geht es doch. Die Regierungsblätter berichten nur das, was die Öffentlichkeit nach dem Willen der Regierung wissen darf. Doch noch ist unklar, wie frei die Zeitungen berichten können. Denn die Regierung plant ein umstrittenes Mediengesetz. Der Entwurf sieht vor, die Berichterstattung über bestimmte Themen komplett zu verbieten, unter anderem über den Bürgerkrieg mit ethnischen Minderheiten. Kritiker befürchten, die alte Pressezensur werde lediglich durch eine neue Form der Kontrolle ersetzt. Das Vertrauen zwischen den Zeitungsherausgebern und dem Informationsministerium ist gefährdet. Ein solches Gesetz wäre eine große Hürde für die freie Berichterstattung. Viele Journalisten müssen jetzt lernen, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Unabhängig, objektiv und kritisch über die andauernden Konflikte zu berichten, das ist in Myanmar mehr denn je gefragt.
Im Streit um Arzneimittelpatente hat der Schweizer Pharmakonzern Novartis in Indien einen Rückschlag einstecken müssen. Das oberste Gericht in Neu-Delhi entschied abschließend, dass Novartis für ein Krebsmedikament kein Schutzrecht in dem Land erhält. Damit kann das Präparat von indischen Arzneimittelkonzernen kopiert und günstiger verkauft werden. Hilfsorganisationen begrüßten die Entscheidung. Die Rechte ärmerer Patienten würden damit gestärkt.
Indien, das ist die Apotheke der Armen, wird gesagt. Die Medikamente sind deutlich billiger als in Europa zum Beispiel. Die meisten Mittel hier tragen keine Markennamen. 90% der Arzneimittel wurden in Indien hergestellt. Es sind Generika, Kopien bekannter Originale. Zum Beispiel dieses Medikament gegen Blutkrebs, hergestellt in Indien. Es kostet 135 Euro pro Monat. Die Version des Schweizer Herstellers Novartis heißt Glivec und ist 14-mal so teuer. Novartis sagt, wir haben das Medikament entwickelt. Der Konzern verlangte deswegen ein Patent. Das oberste Gericht Indiens verweigerte das aber. Das Novartis-Medikament sei nicht neu. Indische Generika-Hersteller können es nun kopieren und in andere Länder exportieren. Das kann für die Kranken auch anderswo überlebenswichtig sein, sagt die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Patienten in Entwicklungsländern brauchen die Generika, die Originale können sie gar nicht bezahlen. Und auch die Regierungen dort brauchen die billigen Medikamente für ihre Gesundheitsprogramme. Novartis spricht von einem Rückschlag für die Patienten. Der Konzern will weiter in Indien investieren, aber zögerlich. Für neue Produkte beantragen wir auch in Zukunft ein Patent. Und wir hoffen, dass geistiges Eigentum in diesem Land in Zukunft besser geschützt wird. Einige große Konzerne sind bereits vor indischen Gerichten gescheitert, auch Bayer. Für die Pharmaindustrie ist Indien ein wichtiger Markt. Es ist der drittgrößte der Welt.
Im Prozess um den Amoklauf in einem US-Kino droht dem Angeklagten James Holmes möglicherweise die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft kündigte bei einer Anhörung im Bundesstaat Colorado einen entsprechenden Antrag an. Holmes wird zur Last gelegt, im Juli vorigen Jahres in einem Kino der Stadt Aurora 12 Menschen erschossen und mehr als 50 verletzt zu haben. Der Prozess gegen den Studenten beginnt am 5. August.
Das Gerichtsgebäude in Centennial nahe Denver. Familienangehörige der Opfer kommen zur Anhörung. Viele reagieren erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft im Fall James Holmes die Todesstrafe fordert. Wenn du jemanden tötest, kann es nur Gerechtigkeit durch die Todesstrafe geben, denke ich. Ich weiß nicht, was mein Freund erleiden musste. So schmerzlich das auch ist, ich will, dass er stirbt. Mit der Forderung nach der Todesstrafe hat die Staatsanwaltschaft einen juristischen Deal ausgeschlagen. Die Verteidigung hatte zuvor ein Schuldbekenntnis von James Holmes angeboten, wenn die Anklage nur lebenslange Haft fordern würde. Der heute 25-Jährige wird beschuldigt, in diesem Kino im Bundesstaat Colorado ein Blutbad angerichtet zu haben. Wahllos soll er das Feuer auf Zuschauer eines neuen Batman-Films eröffnet haben. Mit ihren Handykameras halten Augenzeugen die Flucht aus dem Kino fest. 12 Menschen sterben, mehr als 50 werden verletzt. Der schwer bewaffnete Schütze lässt sich auf dem Parkplatz des Kinos festnehmen, emotionslos, wie ein Polizist später sagt. Die Wohnung des ehemaligen Medizinstudenten ist regelrecht gespickt mit selbstgebauten Sprengstofffallen. Der eigentliche Prozess beginnt im August und er könnte schwierig werden, denn der Angeklagte war zuvor in psychologischer Behandlung. Das Gericht wird deshalb auch klären müssen, ob James Holmes tatsächlich schuldfähig ist.
Vor einem Jahr ist das Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Kraft getreten. Jetzt hat die Bundesregierung eine positive Bilanz gezogen. Sie sieht die Chancen von Menschen mit ausländischen Wurzeln deutlich verbessert, auch in Deutschland in ihren erlernten Berufen zu arbeiten. Zugleich sei das ein Schritt gegen den Fachkräftemangel, so das Ministerium. Die Opposition hält das Gesetz dagegen für unzureichend.
Dieses Jahr Ostern ist ein bisschen wie Weihnachten für Susanna Kennetti, nicht nur wegen des Wetters. Denn es gibt so eine Art Bescherung für die Frau aus Finnland. Nach Jahren des Wartens darf sie auch in Deutschland als Augenoptikerin arbeiten. Ihr Abschluss ist jetzt offiziell anerkannt.
Das Schwierigste war, dass ich seit 20 Jahren mein Studium beendet habe. Und das Schwierigste war, den Lehrplan zu finden.
Susanna Kennetti sucht jetzt nach einer Teilzeitstelle. So wie ihrer sind im vergangenen Jahr knapp 30.000 ausländische Abschlüsse anerkannt worden. Viele stark reglementierte Berufe sind darunter, für die eine spezielle Zulassung erforderlich ist.
Vor allen Dingen in Berufen, die wir auch in Deutschland dringend brauchen, im Bereich der Gesundheitsberufe. Ärzte, Hebammen, Psychotherapeuten. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken.
Eine reine Erfolgsgeschichte ist das Gesetz allerdings noch nicht. Erst rund 10% der Betroffenen haben den Antrag auf Anerkennung gestellt. Da werde noch viel Fachkräftepotenzial verschenkt, kritisiert die Linkspartei.
Das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen nicht einen Rechtsanspruch auf ein Verfahren, sondern einen Rechtsanspruch auf eine Anerkennung. Und dort, wo die Qualifikation tatsächlich nicht ausreicht, muss es ein klares Angebot für eine Nachqualifizierung geben.
Die Bildungsministerin macht die Länder für die Zurückhaltung verantwortlich. Erst 5 Landtage hätten das entsprechende Gesetz beschlossen.
Dabei scheint das Anerkennungsverfahren fast ein Selbstläufer zu sein. Gerade 4% der Anträge wurden bisher abgelehnt. Die Zahlen zeigen aber auch, zehntausende Fachkräfte könnten hier schon seit Jahren in ihrem erlernten Beruf arbeiten, wenn es das Gesetz schon früher gegeben hätte.
Bundesumweltminister Altmaier hat den Ländern Egoismus bei der Umsetzung der Energiewende vorgeworfen. Sie verfolgten in erster Linie die Interessen ihrer eigenen Unternehmen und schauten erst in zweiter Linie auf ein Gesamtkonzept, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Die Welt. Er forderte die Länder auf, doch noch einer Begrenzung der Strompreise zuzustimmen. Die meisten wollen allerdings stattdessen die Stromsteuer senken.
Zum Abschluss der traditionellen Ostermärsche sind mehrere tausend Menschen in zahlreichen deutschen Städten auf die Straße gegangen. Wie hier in Nürnberg wandten sich die Demonstranten in diesem Jahr vor allem gegen deutsche Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Auf dem Frankfurter Römerberg versammelten sich mehr als 2000 Menschen zur Abschlusskundgebung. Die Ostermarschbewegung hat ihre Wurzeln im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges.
Mit dem Kantersieg im Ligaduell gegen den Hamburger SV im Rücken geht Bayern München morgen ins Viertelfinale der Champions League. Trainer Jupp Heynckes warnte davor, den Gegner Juventus Turin zu unterschätzen.
Jupp Heynckes setzt vor dem Champions League Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin auf Streicheleinheiten und Regeneration.
Das wird wahnsinnig intensiv, wahnsinniges Tempo, Zweikampf. Verhalten und Aggressivität, und da wird morgen alles drin sein, was ein Topspiel ausmacht, das ist für mich klar.
Der Bayern-Trainer kann personell aus dem Vollen schöpfen, hat im Angriff die Wahl zwischen Nationalstürmer Mario Gomez, Vierfach-Torschütze Claudio Pizarro und Mario Mandzukic. Von ähnlichem Offensivpotenzial kann der italienische Meister nur träumen. Die Truppe von Antonio Conte präsentiert sich in München als kompakte Einheit und stapelt tief. Die Bayern sind einer der Mitfavoriten neben Barcelona und Real Madrid. Wir sind in der Außenseiterrolle, aber wir wollen auch zeigen, dass wir nicht zufällig in diesem Viertelfinale stehen. Der italienische Meister macht verbal auf Understatement. Ob das auch die Taktik fürs morgige Viertelfinal-Hinspiel ist, wird sich zeigen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. April.
Nach wie vor strömt kalte Luft zu uns zwischen hohem Luftdruck über dem Nordmeer und tiefst über Süd- und Nordosteuropa. Frühlingshafte Temperaturen sind damit weiter nicht in Sicht. In der Nacht halten sich ganz im Osten und südlich der Donau einige Wolken, sonst ist es klar. Am Tag bleibt es im Norden und Nordwesten vielerorts sonnig, sonst Sonne und Wolken im Wechsel. Im Osten und Süden überwiegen die Wolken, dort kann es hier und da etwas schneien. Der Wind weht meist mäßig, in Böen und im Bergland teilweise auch stark aus Nordost bis Ost. In der Nacht minus 2 Grad unter Wolken in Niederbayern, minus 10 Grad im Nordosten. Am Tag 0 Grad im Vogtland, 10 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch ist es im Norden meist sonnig, sonst mehr Wolken als Sonne, vereinzelt schneit es etwas, im Südosten teilweise auch Regentropfen. Am Donnerstag teils Sonne, teils Wolken, im Osten schneit es gebietsweise. Am Freitag mehr Wolken als Sonne, hier und da ein paar Schneeflocken, im Süden ein paar Regentropfen.
Um 23.15 Uhr hat Tom Buro diese Tagesthemen für Sie. Verschärfte Tonlage, wie gefährlich ist der Korea-Konflikt und verfolgte Christen, Gläubige in Indonesien in Bedrängnis. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.